Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Scharf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich.
Welche Bedeutung hat die Geldumschlagsdauer im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung und der MRISC? Teil 1. Heute möchten wir uns mit diesem Beitrag erneut an Mitarbeitende primär aus dem Sparkassen- und Bankensektor widmen. Als die MRISC im Jahr 2023 wieder einmal novelliert wurden, rückte ein Thema näher in den Vordergrund. Dieses Thema war bisher, so unserer Ansicht nach, völlig unterschätzt. Das Thema ist oder war die Geldumschlagsdauer. Bekannterweise kann die Kapitaldienstfähigkeit eines Unternehmens nur dann positiv bejaht werden, wenn der Cashflow, den man glaubt, der in der Zukunft nachhaltig erzielt werden kann, ausreicht, um den Kapitaldienst, also Zinsen und Tilgung, Entnahmen, Ausschüttungen, Reinvestitionen und so weiter bedienen zu können. Die Gretchenfrage hierbei ist immer, was ist nachhaltiger Cashflow? Und das bedeutet, man muss natürlich die Zukunftserwartungen versuchen, irgendwie abzuschätzen. Naturgemäß resultieren hieraus diverse Fragestellungen, insbesondere ist das Geschäftsmodell zukunftsfähig. Welcher Cashflow nun als nachhaltig angesehen werden kann, daran scheitern sich oftmals die Geister und es ist natürlich auch Ansichtssache. Fragen Sie 5 Damen und Herren, Sie bekommen 6 Meinungen. Pauschal richtig wird es auch selten geben. Unabhängig davon werden aber im Rahmen der klassischen Kapitaldienstfähigkeitsberechnung, also Cashflow abzüglich Tilgung, Zinsen, Entnahmen und so weiter, ein wenig Äpfel mit Birnen verglichen. Sie zweifeln? Okay, hier eine kurze Auflösung. Zu den Äpfeln. Der Cashflow wird aus der Ertragslage des Unternehmens abgeleitet. Folglich stellt dieser Cashflow einen Indikator für die Rentabilität des Unternehmens dar. Rentabilität ist ja, zumindest was die Cashflow-Definition angeht, nichts anderes als Ergebnis plus Abschreibung. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Zu den Birnen. Von diesem Ergebnis plus Abschreibung, das heißt von der Ertragskomponente, werden jetzt echte Cash-Größen wie Kapitaldienst, Entnahmen und so weiter in Abzug gebracht. Halten wir fest, in der Kapitaldienstfähigkeitsberechnung wird also folglich nur die folgende Frage beantwortet, die allerdings, wenn die Annahmen stimmen, vernünftig beantwortet. Reicht die Ertragskraft des Unternehmens, Klammer auf, vor Abschreibung, Klammer zu, aus, um den Kapitaldienst zu decken? Wiederholen wir mal. Reicht die Ertragskraft des Unternehmens aus, um den Kapitaldienst zu decken? Sie ahnen vielleicht, wo das Problem liegen könnte. Wenn diese Ertragskraft kontinuierlich zufließt, dann ist natürlich auch der Cash da, den Kapitaldienst zu decken. Aber, mal als Drohung formuliert, wehe wenn nicht. Genau hier setzt nun der Gesamtkapitalumschlag an, oder genauer gesagt, so wie es in MRISC heißt, die Geldumschlagsdauer. Es reicht also folglich nicht allein aus, die Frage zu beantworten, reicht die Ertragskraft aus, um den Kapital zu decken? Vielmehr sind auch, immer bezogen auf den Lebenszukunft, auch andere Punkte zu verifizieren und ein Punkt ist insbesondere der, ob nicht ein Anstieg der Kapitalbindung des Unternehmens dazu führen könnte, dass, obwohl ein Cashflow in ausreichender Höhe erzielt werden kann, letztendlich der Cash nicht ausreicht, den Kapitaldienst zu decken. Sie zweifeln daran? Vielleicht hilft das kleine Beispiel, das Ganze etwas stärker zu visualisieren. Fall 1. Nehmen wir mal an, ein Unternehmen verkauft Waren ohne Zahlungsziel, bekommt doch von seinen Waren, von seinen Lieferanten 90 Tage Zahlungsziel. Wenn ich jetzt mal unterstelle, dass der Umsatz größer wie der Materialaufwand ist, die Kosten, dann müsste hieraus ein Rohertrag von X resultieren. Gehen wir weiterhin davon aus, dass nach Abzug der Kosten inklusive der Abschreibung auch ein Ergebnis übrig bleibt. Dann lässt sich hieraus zwangsläufig ein Cashflow ableiten. wiederholen wir mal. Ich verkaufe die Waren gegen bar, also ohne Zahlungsziel, und erhalte auf der anderen Seite 90 Tage Valuta von meinen Lieferanten. So weit, so gut. Betrachten wir einmal Unternehmen B. Das verkauft die Waren zu gleichen Preisen, unterstellen wir mal, aber es muss seinen Kunden 90 Tage Valuta, also Zahlungsziel, gewähren, muss selber allerdings direkt bei sich zahlen. Wenn jetzt die Einkaufskonditionen identisch sind und der Kostenblock auch mehr oder minder wie Fall 1 identisch ist, dann müsste sich ein ähnliches Ergebnis ergeben und damit auch ein ähnlich hoher Cashflow. Die Schlussfolgerung hieraus? Lassen Sie uns festhalten. Die Cashflow-Ströme von Unternehmen A und B sind in unserem Beispiel mehr oder minder gleich hoch. Folglich würde auch die berechnete Kapitaldienstfähigkeit zu ähnlichen, wenn nicht sogar fast gleichen Ergebnissen führen. Wenn Sie beide Unternehmen aber unter dem Aspekt der Liquidität, das heißt des Cashs, betrachten, dann müssten Sie zu einer gänzlich anderen Einschätzung kommen. Im ersten Fall wäre uns, Unternehmen verkauft Waren ohne Ziel, also bekommt das Geld direkt und bekommt selber 90 Tage Valuta, besteht kein nennenswerter Vorfinanzierungsbedarf. Im Gegenteil, die Bude müsste eigentlich fast schon im Cash schwimmen, sofern auch eine positive Ertragslage erzielt wird. Im zweiten Fall sieht es natürlich völlig anders aus, denn ich als Unternehmen muss auf mein Geld warten, ich gewähre ja Ziel und muss stattdessen auf der anderen Seite direkt bezahlen. Folglich, Unternehmen B oder Fall 2 hat einen nennenswerten Vorfinanzierungsbedarf, der gedeckt werden muss. Die entscheidende Frage: Was bedeutet das nun für die Kreditwürdigkeitsprüfung? Und genau hierauf gehen wir in der nächsten Folge an. Bis dann, Ihr Peter Schaff.
Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Scharf.